Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Laut dem aktuellen Digitalbarometer bildet die Bevölkerung von Deutschland bezüglich digitaler Kompetenzen zusammen mit Spanien und Italien die Schlussgruppe. Dazu kommt, dass der digitale Gap bei Frauen in Deutschland mit am größten ist. Und jetzt noch was ganz anderes. Einer der am meisten genannten Kündigungsgründe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist die mangelnde Wertschätzung von Führungskräften. Was diese auf den ersten Blick vollkommen unterschiedlichen Themen miteinander zu tun haben könnten, werden wir heute vielleicht von meinem Gast Susanne Neuhaus von Neuhaus Consulting in Bonn erfahren. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße ganz herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn und ein ebenso herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast Susanne Neuhaus.
Schönen guten Tag, Herr Jürgen Schöntauf. Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Und kommen wir auch direkt zur ersten Frage, Frau Neuhaus. Sie haben 1998 eine Consulting-Agentur mit derzeit gut 50 Mitarbeitenden gegründet. Sie sind spezialisiert auf Projektmanagement in IT-Großprojekten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Frauen in Deutschland anscheinend bei digitalen Kompetenzen so hinter den Männern zurückbleiben?
Ich glaube das nicht wirklich, dass Frauen in den digitalen Kompetenzen hinter den Männern zurückbleiben. Ich kenne jetzt auch nicht die Hintergründe Ihrer Statistik. Ich glaube, die Art der Kompetenzen, die da vielleicht gemeint ist, von der Gliederung der entsprechenden Aspekte. Also ich glaube, dass die digitale Kompetenz bei Frauen genauso groß ist wie bei Männern, auch wenn die Statistik da vielleicht was anderes sagt.
Das finde ich doch schon mal eine klare Aussage. Ihr persönlicher Werdegang ist ja auch eigentlich ganz spannend. Können Sie den vielleicht mal ganz kurz schildern, wie Sie es dann dazu gebracht haben, Inhaberin einer Consulting-Unternehmen im IT-Bereich zu werden?
Ja, ich komme aus der IT eigentlich ein Dinosaurier, also ich bin so alt, dass ich noch mit Lochkarten programmieren gelernt habe. Tatsächlich bin ich früh in dem Bereich großer Rechenzentren in der Automation und in der Produktion unterwegs gewesen und habe dann irgendwann festgestellt, dass die Technik das eine, Projektmanagement aber eine ganz andere Thematik ist. Gerade in dem Bereich von großen Rechenzentren hat man viele Migrations-, Fusions-, Konsolidierungsprojekte und da ist die Technik immer das eine und das Projektmanagement das andere. Das habe ich für mich früh als Methodik entdeckt, dass es sehr hilfreich ist, wenn man eben nicht nur die Technik im Fokus hat. Und später hatte ich das Glück, eine sehr gute Mentorin zu haben, die dann ähnlich wie ihr Slogan als eines der Mottos hatte, mehr Sinn heißt mehr Gewinn. Und dann kam eben auch noch genau dieses Thema Dealing with People dazu. Und auf der Grundlage machen wir jetzt seit, wie Sie schon sagten, 98 erfolgreich Projektmanagement im IT-Bereich.
Aber dann reden wir ja wirklich, wenn Sie sagen, Sie haben noch mit Lochkarten programmiert. Ich kenne das auch noch mit Lochstreifen. Ich war mal Flugberater bei der Bundeswehr im Fernschreiber, da haben wir noch Lochstreifen lesen gelernt. Dann ist das ja schon, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre, schätze ich mal, wo Sie so da reingekommen sind, oder?
Genau, den letzten Lochkartenleser in einem der großen Kundenrechenzentren, der dann also auch feierlich zu Grabe getragen wurde, wo übrigens die Rechenzentrumsleiterin eine Frau war und das in einem Rechenzentrum der Bundeswehr damals. Also auch sehr, sehr untypisch. Insofern habe ich persönlich das Glück gehabt, immer viel feminine digitale Kompetenz kennenzulernen in meiner Karriere.
Ja, aber das ist ja tatsächlich erstaunlich, wenn Sie sagen, das war damals auch eine Frau, die das Rechenzentrum leitete. Sie sind als Frau in die IT gegangen. Waren Sie da relativ alleine dann zwischen lauter Männern oder wie hat sich das damals so gezeigt?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, dass es nach oben hin dünner wird mit weiblichen Führungskräften, dass aber ganz, ganz viele exzellente Programmiererinnen mit ihren Programmiererkollegen Schulter an Schulter und auch auf Augenhöhe arbeiten und auch in den, ich sag mal, eher typischen Service-Aspekten, also an kompetenten Hotlines, bei Kundensupport und so weiter, auch sehr viele Frauen mit viel Kompetenz unterwegs sind.
Ja, vielleicht kennen Sie auch den Film Hidden Figures, den habe ich mit meiner Tochter gesehen, absichtlich, und sie ist auch ganz begeistert davon. Da sind ja auch drei und dann sogar schwarze Frauen, die eigentlich große Köpfe oder ja Köpfe, die das ganze Apollo-Programm mit ihren Fähigkeiten in IT und Mathematik weiterbringen. Also insofern haben Sie womöglich recht. Es gibt viel mehr Frauen, aber die laufen eher so unter dem Radar in der IT oder kommen aus anderen Gründen nicht ganz so weit. Vielleicht finden wir ja noch im Laufe des Gesprächs den einen oder anderen Grund, weil wir haben ja noch das andere Thema. Da komme ich jetzt mal zu. Ihr Schwerpunkt in der Agentur liegt ja eben bei Consulting und Coaching im Projektmanagement.
Ja, wir machen Beratung, das ist richtig, aber eigentlich machen wir auch viel Projektservice. Das heißt, wir machen das, was in Projekten getan wird, die Projektleitung, das Projektcontrolling, die Projektmanagement Offices. Das heißt wirklich die Koordination, die Kommunikation, das Controlling in großen Projekten. Und ist natürlich nicht nur beraten, sondern das ist auch Ärmel aufkrempeln und einfach die Arbeit wegschaffen.
Anpacken einfach. Aber ich stelle mir das so vor, dass es da ja im Grunde keine direkten Hierarchieebenen gibt. So bedarf es da nicht dann besonderer auch Führungsfähigkeiten für solche Teams? Und wenn ja, welche Fähigkeiten sind da besonders wichtig?
Sie haben natürlich gerade in großen Projekten auch Projekthierarchien, wo Sie also dann von Programmebenen ganz oben über Projektebenen, Teilprojektebenen, Arbeitspaketebenen eine Organisationsstruktur haben, die hierarchisch ist, damit das Ganze funktionieren kann. Aber diese Hierarchien weichen oft von den Hierarchien, Abteilungsleitung, Bereichsleitung, Teamleitung, Geschäftsbereichsleitung und so weiter in den großen Unternehmen ab, sodass sie teilweise lateral führen oder auch upside down teilweise in Arbeitspaketverantwortung Kollegen haben, die unter ihr im Projekt unter demjenigen arbeiten, den sie in der normalen Firmenhierarchie führen. Und solche entweder lateralen oder auch Upside-Down-Themen, die machen es natürlich immer besonders spannend. Wie wird hier mit Führung umgegangen? Und auf der anderen Seite ist es auch so, teilweise sind Projekte, ja, gerade wenn es um Fusionen geht, um Migrationen geht, auch kritisch, weil sie mit Widerstand zu tun haben. Das heißt, Menschen müssen dafür motiviert werden, Dinge, die so sind, wie sie sind, wir haben ja eigentlich gerne, dass alles so bleibt, wie es ist, zu verändern, teilweise ihren eigenen Arbeitsplatz abzuschaffen, teilweise Projekte oder Produkte, die sie selber vor vielen Jahren mal ins Leben gerufen haben, jetzt abzulösen. Und das sind natürlich alles Themen, die auch menschlich nachvollziehbar viel Widerstände erzeugen. Und damit muss man natürlich besonders gut umgehen und besonders vorsichtig umgehen, weil man steht immer unter Zeitdruck, es gibt immer viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Leute in Projekten. Und damit es effizient und effektiv sein kann, muss man da halt ganz besonders sorgfältig mit den Menschen umgehen.
Ich habe gerade aufgrund einer Bemerkung von Ihnen einen roten Faden meines Podcasts gesehen oder gefunden, nämlich das Beharrungsvermögen von Menschen am Gewohnten. Sie haben das gerade noch etwas anders ausgedrückt, aber ich hatte ja schon hier Gäste, den Reinhard Schneider vom Werner und Merz, die Froschprodukte herstellen, die Dr. Katharina Reuter vom BNW, den Detlef Lohmann von Allsafe Jungfalk, da geht es auch ganz viel um Nachhaltigkeit und um Kreislaufwirtschaft, und überall, bei jedem bisher, kam dieser Satz über dieses Beharrungsvermögen am Gewohnten. Und das scheint in der IT und bei diesen Projekten anscheinend nicht anders zu sein, habe ich gerade den Eindruck. Aber es ist doch so ein im Grunde total wichtiges Thema auch für die Wirtschaft. Wie kann das sein?
Gewinn mit Sinn. Ausrichtung mit Erfolg.
Es ist vielleicht dort noch schlimmer, weil natürlich die Welt in der IT, in der technologischen Entwicklung eigentlich wirklich sich am schnellsten entwickelt. Ja? Also Produkte, die vor 2 Jahren innen waren, die sind inzwischen schon eigentlich nur noch für die Müllhalde. die Organisationsstrukturen folgen dem natürlich auch. Und insofern ändert sich nicht nur die Technik, Hardware, Software, sondern es ändern sich auch die Organisationsstrukturen, die Art der Zusammenarbeit. Und diese Themen, die schaffen natürlich Verunsicherung. Und mit Rückblick muss man sagen, nur Veränderung ist auch nicht gut. Es muss auch Veränderung zum Besseren sein. Und Menschen, die, ich sag mal, jung und dynamisch auf vielleicht erfahrenere Kollegen treffen, mit neuen Ideen, aber vergessen, dass auch die alten, in Anführungszeichen, Ideen ja schon erfolgreich Probleme gelöst haben. Dass vorhandene Prozesse, Strukturen und so aus einem bestimmten Grund etabliert sind. Und nicht alles ist deswegen schlecht, weil es, ich sag mal, älter ist. Ja, also es können Prozesse, die 5 Jahre alt sind, wunderbar funktionieren und es können Prozesse, die gerade erst erfunden wurden, ganz miserabel funktionieren. Ja, und umgekehrt. Also nur, es gibt es schon länger, heißt nicht, dass es schlecht ist und nur, dass es ganz neu, heißt nicht, dass es gut ist.
Würden Sie sagen, dass wenn wir uns gerade die Entwicklung im IT-Bereich und gerade auch im KI-Bereich anschauen, dass sie eine dermaßen Geschwindigkeit mittlerweile hat, dass die eigentlich uns Menschen dann so ein bisschen überrollt, weil wir gar nicht mehr so mit Augenmaß drauf gucken können, was ist gut und was ist oder was muss noch erprobt werden. Es wird im Moment so wahnsinnig viel gehypt, wenn ich das so verfolge. Da geht manchmal so der eigene Kopf, glaube ich, gar nicht mehr mit oder habe ich da den falschen Eindruck?
Ja, also ich muss sagen, künstliche Intelligenz ist ja kein neuer Begriff in der IT, der ist ja schon viele Jahrzehnte alt. Ich glaube, der Hype, der im Moment einfach diese explosionsartige Ausbreitung von unterschiedlichsten Lebensbereichen, in denen das Ganze angewendet wird, ausmacht, der kann schon verunsichern. Insbesondere unser Grundbedürfnis nach Sicherheit, nach Vertrauen. Das ist ja so ein menschliches Grundbedürfnis, ohne das wir eigentlich ganz schlecht existieren können. Und das wird natürlich mit Deepfakes und ich sag mal auch nicht mehr nachvollziehbar, wo Informationen herkommen und ob sie wirklich der normalen, ich sag mal für uns altmodischen Realität oder einer neuen Realität, die nur noch virtuell geschaffen wurde, entsprechen. Das ist, glaube ich, wirklich verunsichernd, zumindest für all diejenigen, die noch in einer anderen Realität groß geworden sind. Und ich denke mal, das sind momentan die meisten.
Das ist wahr. Jetzt ist es ja so, dass Sie in Ihrem Unternehmen lauter dafür affine Menschen ja beschäftigen, aber wie ist denn so Ihre Beobachtung bei Ihren Kunden in den Unternehmen, in denen Sie reingehen? Was macht das mit den Menschen dort? Wie wird das so aufgenommen?
Es gibt beides. Also es gibt einmal dieser Wunsch, dabei zu sein und jetzt über ChatGPT seine Geburtstagskarten schreiben zu lassen. Das ist in vielen Unternehmen, also wie ich finde, auch vernünftigerweise verboten, solche Software auf den Rechnern zu haben. Weil man einfach auch nicht weiß, wo landen die Daten, wer hört mit und so weiter. Das ist richtig. Und das andere ist eigentlich eine normale, ich sag mal, Entwicklung zu sagen, okay, wo können wir für unsere Kunden smarter werden? Wo können wir Standardthemen, die ansonsten immer knapper werdende Fachkräfte erledigen müssen, vielleicht in solche künstlichen Intelligenzalgorithmen auslagern? Das macht sicherlich Sinn. Aber das ist also in meiner Wahrnehmung auch nicht so neu, weil einfach auch vorhandene Algorithmen, fand ich, immer schon künstlich intelligent waren. Also wir haben da jetzt nichts Neues erfunden. Es ist einfach nur nochmal ein exponentielles Wachstum in der Performance dessen, was da möglich ist.
Ich habe gerade den Eindruck, Sie schauen da viel gelassener drauf, als ich so manche Diskussionen mitkomme. Kann das sein?
Ja, ich muss nicht zu allem eine Meinung haben, muss ich sagen. Ich muss es auch nicht halten. Ich habe eine ganz persönliche Erfahrung gemacht. Ich habe also, man muss ja mitreden und man darf ja nicht zum alten Eisen gehören. Also habe ich das auch mal in meinem privaten Umfeld versucht und habe ChatGPT nach einem Friseur in meinem Dorf gefragt. Und ChatGPT hat mir 5 Friseure in meinem kleinen Dorf angezeigt. Meine Nachbarin sagt, es gibt in unserem Dorf keinen Friseur. Und Das habe ich mir mal abgespeichert und gesagt, okay, so gehen wir zukünftig mit der Realität um. Es gibt übrigens tatsächlich keinen Friseur in unserem Dorf. Also.
Sind Sie sich ganz sicher, wenn ChatGPT das sagt? Irgendwo scheinen ja Nebenerwerbe möglich zu sein. Ja gut, aber was mich auch interessiert ist, wie ist denn so Ihr Team zusammengesetzt? Wir hatten ja gerade schon das Thema Frauen in der IT oder digitale Kompetenzen. Aus welchen Bereichen kommen denn so Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie ist das so im Verhältnis zusammengesetzt, Frauen und Männer?
Ja, also wir haben ein gutes Drittel von Kolleginnen, bemühen uns auch, die Zahl sehr hoch zu halten. Jetzt ist die Consulting-Branche nicht besonders familienfreundlich gewesen, muss man sagen. Bevor wir so sehr stark auch ins Homeoffice gegangen sind durch Corona und das plötzlich möglich war und auch die Kunden selber nicht mehr darauf bestehen, dass man vor Ort ist, war das immer mit sehr viel Reisetätigkeit verbunden und damit nicht besonders familienfreundlich. Und wir merken schon, seit das möglich ist, ist es auch einfacher, junge Kolleginnen nicht nur zu finden und zu begeistern für das Thema, sondern auch zu halten. Und ansonsten sind wir wirklich sehr interdisziplinär aufgestelltes Unternehmen. Wir haben also Leute, die aus der IT kommen, wir haben Leute, die aus der Betriebswirtschaft kommen, wir haben aber auch Leute, die aus der Fachlichkeit unserer Kundenbranchen kommen, also aus dem Banking kommen oder aus der Industrie kommen. Und wir haben auch komplette Quereinsteiger, die selber Webshops hatten, die aus der Werbung kommen, aus dem Marketing kommen, einfach das projekthafte Arbeiten unter Zeitdruck mit vielen komplexen Themen und vielen unterschiedlichen Menschen gewöhnt sind. Also wir sind da ein bunter Haufen und das ist auch gut so.
Es klingt so, als ob Sie eine gewisse Diversität hätten, aber vor allen Dingen eine Diversität im Gehirn. Weil wenn so viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen kommen, kommen ja auch ganz viele Ideen da rein, denke ich mir. Und also da wird wahrscheinlich auch ein spannender Spirit bei Ihnen herrschen.
Spannend ist das, was draußen bei den Kunden passiert, weil unsere Projekte, wie gesagt, sind zum größten Teil sehr große und auch lange laufende IT-Projekte. Die sind immer schon mal per se recht spannend. Und es ist eher das Gegenteil, dass wir im eigenen Unternehmen, ich sage mal zu Hause, wenn die Leute also sich im eigenen Unternehmensumfeld bewegen, dass wir da Ruhe, Vertrauen, Sicherheit reinbringen, einfach als Gegenpol zu dem sehr, sehr anspruchsvollen Kundenauftrag, den wir haben. Aber da ist es natürlich ganz hilfreich, wenn wir viele Erfahrungen beisammen haben und die Kollegen, die Ideen brauchen, um draußen beim Kunden Probleme zu lösen oder Dinge voranzubringen, wenn die dann auf einen internen Pool, den wir auch durch Chats und durch entsprechende Plattformen und regelmäßige Catch-up-Meetings und so weiter ganz bewusst steuern und leben, wenn die da darauf Zugriff haben und nicht nur, ich sag mal, im eigenen Kopf graben müssen, sondern immer auch viel Austausch mit den Kollegen haben, obwohl man nicht immer mit den gleichen Kollegen beim gleichen Kunden nach außen ist.
Sie haben ja auch seit 2020 ein eigenes Führungskräfteprogramm. Wir hatten ja gerade so in der Einleitung das Thema, einer der häufigsten Kündigungsgründe ist eben mangelnde Wertschätzung auch durch Führungskräfte. Und ja, die werden sehr oft genannt als Kündigungsgrund. Wie ist dazu gekommen, dass Sie dieses eigene Führungskräfteprogramm eingeführt haben?
Wir haben eine sehr strikte Art, wie wir, also wir nennen es ja die Neuhaus-Methode, wie wir möchten, dass mit Menschen umgegangen wird. Das hat eben viel mit Vertrauen, mit Wertschätzung, mit Respekt zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt nur besonders nette Menschen wären, sondern weil wir einfach festgestellt haben, dass man in Projekten besonders gut arbeitet, wenn man es mit Menschen zu tun hat und nicht nur mit Funktionen und Rollen. Und das weiterzugeben, da eine bestimmte, Firmen-DNA auch an die nächste Generation zu vererben, das ist gar nicht so ganz einfach. Und wir haben unsere Leitsätze, unsere Leitlinien, die bekommen die Leute, wenn sie zu uns kommen, beim Onboarding mit. Aber im Laufe des täglichen Projektgeschäfts draußen bei großen Kunden, in denen teilweise Führung deutlich anders gelebt und interpretiert wird, muss man die Leute immer wieder zurückholen und sagen, okay, Unser Führungsbild, unser Menschenbild auch, ist ein anderes, ist ein positives, ist eins, was auf Vertrauen, auf Wertschätzung beruht und auf Verständnis beruht. Und wir versuchen das eben in unserem eigenen Unternehmen, aber genauso beim Kunden, eins zu eins so zu leben. Also wir machen da keinen Unterschied. Alles, was wir draußen erzählen, machen wir auch drinnen und umgekehrt.
Welche Effekte konnten Sie in den letzten 4 Jahren seit Einführung von Ihrem Führungskräfteprogramm, ich glaube, es heißt LEAD, ne, wenn ich richtig informiert bin, bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beobachten?
Gewinn mit Sinn, die Streckenplanung.
Das Gute daran ist, dass wir einfach das Wachstum mit, also wir sind natürlich immer noch nach wie vor eine kleine Firma, aber trotzdem das Wachstum auch trotzdem mit guter Führung einhergeht. Und wir haben ganz, ganz bewusst eine sehr, sehr schmale Führungsspanne, weil unsere Teamleitungen immer auch noch in Projekten mitarbeiten. Das ist ganz wichtig, dass man nicht nur noch zu Hause am Schreibtisch sitzt und Urlaubsanträge absegnet, sondern dass man tatsächlich vor Ort beim Kunden das Tagesgeschäft, das Gefühl, wie ist es da draußen, mitbekommt. Und damit ist einfach auch nur noch eine gewisse Führungsspanne möglich, wenn man sicherstellen möchte, dass die Kollegen auch sichtbar bleiben, Ansprechpartner haben, Coaching bekommen und auch in ihrer ganz persönlichen Weiterentwicklung betreut werden. Da braucht man eine geringe Führungsspanne aus unserer Sicht. Und dafür brauchen wir halt gut ausgebildete Teamleiter. Und einfach zu sehen, dass neben der klassischen Projektkarriere, dass man also vom, ich sag mal, Projektassistenz über den Junior-Projektberater bis zum Principal seine Entwicklung machen kann, ist das nochmal ein kleinerer Aspekt dazu, um zu sagen, okay, hier gibt es auch eine hierarchische Führungskarriere, die bei uns eher untypisch ist und auch eigentlich gar nicht so wichtig.
Okay, ich habe mal gelesen in der Consulting-Branche, ist so die Fluktuation, liegt die bei ja so 3 bis 5 Jahren. Wie sieht das denn bei Ihnen aus, dann, wenn Sie so ein Programm haben, die Mitarbeitenden so mitnehmen?
Wir liegen da etwa, also Gott sei Dank haben wir da recht gute Statistiken. Wir liegen etwas besser als im Branchendurchschnitt, aber nicht dramatisch besser. Ist auch nachvollziehbar. Die Kolleginnen und Kollegen, die gerade wenn sie jung sind, ja auch unterschiedliche Umfelder kennenlernen möchten für ihre persönliche Weiterentwicklung, die irgendwann nach 4, 5 Jahren auch sagen, okay, jetzt will ich mal was anderes sehen. Ein kleineres Unternehmen habe ich jetzt gesehen. Ich sehe, wie es da funktioniert, will ich mal ein großes sehen. Alles gut nachvollziehbar. Das Schöne ist, dass diese Kollegen, und das ist eigentlich, also mir ganz persönlich wichtig, dass diese Kollegen dann das, was sie bei uns gelernt haben, mit Menschen umzugehen, die Art und Weise, wie wir ein Wertesystem eigentlich auch im Gewinn- und sinnstiftenden Sinne ins Business bringen, dass die das auch mitnehmen und dass viele, viele von den Kollegen dann auch mit uns im Netzwerk bleiben, uns auch weiterhin unterstützen. Und ja, das ist eigentlich schön, wenn man dann eine Idee, die funktioniert, Sie machen das ja genauso sehr schön drauf, in die Welt tragen kann. Und das macht man ja auch, wenn man denkt, dass die Welt das gut gebrauchen kann.
Ja, aber Sie machen das als Unternehmen, wir versuchen das als Berater. Ich glaube, viel wichtiger ist es ja tatsächlich, wenn in den Unternehmen die Führungskräfte das auch vorleben und auch zeigen, ne, diese Wertschätzung. Was sind denn die wichtigsten Kernwerte in Ihrem Unternehmen, die bei Ihnen gelebt werden?
Also das eine ist sicherlich Respekt und Vertrauen. Es gibt aber auch Dinge, die sind jetzt auf den ersten Blick gar nicht so relevant im Sinne von Wertesystem. Sie werden aber sehr relevant. Einer unserer ganz wichtigen Kernwerte ist Einfachheit. Ja? Einfach machen und einfach machen. Das ist so unser Haupt-Business-Slogan. Und dieses einfach ist dabei das Zauberwort, weil das eine Absage ist an viel Machtspielchen, an viel Statussymbol, an so tun als ob, an vertuschen. Und das hat eine Klarheit, eine Transparenz, die dann auch irgendwo mit Wahrheit zu tun hat.
Es klingt ziemlich cool. Also, das heißt, Sie haben da ja eigentlich auch schon fast so eine Art Handlungsrichtlinie hinter. Wann ist dieser Wert bei uns erfüllt? So klingt es für mich.
Ja, also so ein Messbarkeit. Man möchte ja im Projekt immer irgendwie KPIs haben und alles Mögliche messen können. Auch gerade im Ausbildungsbereich weiß ich, dass man sich da viel, viel Mühe gibt, um irgendwie Wirksamkeit mit KPIs nachzuweisen. Also wenn ich sehe, dass nach einem Projektabschluss die Leute sich bedanken, glücklich sind, dass nachdem man aus einem Unternehmen raus ist, die Leute immer noch einen referenzieren. Wenn ich nach unsere Leitsätze, die wir so haben, erst der Bauch, dann der Kopf oder eben dieses einfach machen, wenn ich das nach Jahren, wo wir bei einem Kunden waren, später mal komme ich wieder zum gleichen Kunden und finde das dann irgendwie an den Wänden, an den Flipcharts. Es hat überhaupt nichts mehr mit uns zu tun, aber dann merkt man einfach, dass es sich durchgesetzt hat. Und ich glaube, da braucht man auch nicht unbedingt KPIs drum. Gut ist, wenn es funktioniert. Und ja, ob dann die Statistik, da sind wir wieder bei dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, wenn die Statistik sagt, bei Frauen gibt es keine digitale Kompetenz, dann muss das so sein, da verlässt man sich immer vielleicht auch besser auf sein Gefühl als auf irgendeine Statistik.
Finde ich eine sehr gute Aussage. Das heißt, es gibt ja auch dann entsprechende Effekte auf der Kundenseite. Ich habe das mal damals in meinem Buch bei dem Dirk Müller-Remus so erlebt. Er hat Auticon gegründet, eine IT-Beratung mit Autisten. Womöglich kennen Sie die. Und die haben 80% Autisten bei sich beschäftigt. Und da haben die Kunden irgendwann zu ihm gesagt, boah, das wäre so toll gewesen, weil sie ihre gesamte Kommunikation mittlerweile dadurch verbessert haben. Weil einem Autisten kann man nicht sagen, ich brauche das irgendwie im Laufe der nächsten Woche, dann fängt er gar nicht an. Der muss ganz klar wissen, ich brauche das nächste Woche Dienstag um 15 Uhr auf dem Schreibtisch, dann hat er was Konkretes. Und die Kunden meinten oft, ja, wir sind so mit so sozialen Schleifen unterwegs. Und das haben wir alles aufgegeben. Wir sind viel klarer in der Kommunikation geworden. Und ich habe den Eindruck, dass Ihre Kunden auch total von ihren Werten profitieren.
Ja, Werte ist so ein großes Wort, aber ich nenne es ja mal so kleine pragmatische Herangehensweisen. Und es gibt zum Beispiel einen Spruch, den wir ja, auf Kalender, auf Postkarten drucken und auch gerne im Munde führen. Und der heißt: Okay, ich bin's schuld. Und da das jetzt geklärt ist, können wir jetzt nach Lösungen suchen. Und mit diesem Spruch, ich sag mal, auf den Lippen oder auf der Folie oder auf der Postkarte, erreichen Sie einfach ganz Frappierendes bei Kunden, wo ansonsten, bevor die Lösungssuche losgeht, erstmal die Schuldfrage geklärt sein muss und wo viel Zeit, viel Geld und auch viel menschliche Energie darauf verloren geht. Und dann merkt man, wenn so ein Spruch ein, zweimal platziert worden ist, dann wird er irgendwann auch schon mal vom Kunden selber benutzt. Also, ja, ich weiß, Frau Neuss, Sie sind schuld und jetzt können wir Lösungen suchen. Ist ja gut, ne? Also das sind einfach schöne Effekte, die man immer wieder an solchen Situationen merkt. Und gerade dieses, okay, einfach machen und einfach machen. Warum denn kompliziert? Ja? Sieht schicker aus, ist mehr künstliche Intelligenz drin, aber funktioniert auch nicht besser. Wie geht's einfacher? Das ist so eine Leitfrage. Und das wird dann auch akzeptiert, nicht als sieht nicht professionell aus, sondern einfach und schlicht ist professionell. Ne? Man braucht nicht, nur damit man nachweisen kann, dass man als Unternehmensberater gut gearbeitet hat, irgendwie 60 Seiten Bericht perfekt formatiert, sondern 2 Seiten, die auf Folien packen oder 6 Sätze in einer E-Mail reichen dann völlig aus.
Ja, Sie sagten gerade, Sie sind eine kleine Agentur, aber ich habe den Eindruck, Sie haben einen großen Impact.
Ich selber habe mich früher mal mit nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen beschäftigt. Das sind die, die so, ich sag mal, so populärwissenschaftlich am schönsten beschreibt das so den Schmetterlingseffekt. Also wenn der Schmetterling hier mit den Flügeln schlägt, dann kann er irgendwo anders einen Sturm auslösen. Das wäre so das positive Beispiel, weil solche nichtlinearen Systeme eben gegen kleine Einflüsse der Parameter oft sehr empfindlich sind und damit tolle Wirkungen haben, im Positiven wie im Negativen. Das Gleiche wäre zum Beispiel bei der Seifenblase. Und da haben auch viele Leute einfach nicht verstanden, dass Systeme nicht linear sind. Man nimmt eine Seifenblase, klassisches Thema, was einer solchen Gleichung gehorcht, pustet ein bisschen und merkt, oh, sie wird größer. Pustet man nochmal, sie wird noch größer. Und dann pustet man nochmal und sie wird noch ein bisschen größer. Jetzt habe ich es verstanden, so muss ich einfach immer weiter pusten und die Welt wächst immer weiter. Und dass es genauso nicht ist, ne? Dass Dinge einfach brechen und dass man sehr vorsichtig umgehen muss mit solchen Mechanismen. Und man kann sie im Positiven nutzen, ne? Einfach mal mit den Flügeln schlagen als Schmetterling, vielleicht tut sich ja was. Und auf der anderen Seite muss man einfach aufpassen, dass man nicht immer beliebig irgendwo eine Seifenblase weiter aufpusten kann. Und insofern, ja, können auch kleine Themen großen Impact haben.
Frau Neues, Sie haben gerade mein Bild von den IT-Nerds komplett über den Haufen geschmissen. Ich finde das großartig, dass A, hier eine Frau sitzt und dermaßen ja auch cool und toll über diese Dinge redet und auch sehr werteorientiert, sehr werteschätzend unterwegs ist. Da kann man sehen, dass wir manchmal so Klischees im Kopf haben, die sich eigentlich im Grunde überhaupt nicht bewahrheiten. Und jetzt kann ich es dann vielleicht dann auch sagen, ja, womöglich ist ja sogar diese Studie wieder nur etwas, was ein Klischee bestätigt und in Wirklichkeit gar nicht stimmt.
Ja, keine Ahnung, vielleicht haben einfach weniger Frauen Lust gehabt, bei der Studie mitzumachen, ich weiß es nicht.
Auch das ist eine Möglichkeit. So, Frau Neues, kommen wir zu einer Rubrik, die ich hier so fest drin habe, das ist der Sinnstift, den habe ich Ihnen zugeschickt. Und eine kurze Erklärung nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein Bleistift, den wir für uns gefunden haben. Da wir ja die Sinnstifter heißen, war der Sinnstift irgendwie naheliegend. Und dieser Sinnstift erbringt über seine Nutzungsdauer hinaus noch etwas Sinnvolles. Am oberen Ende des Stiftes ist eine Kapsel mit Samen befestigt und man kann dann irgendwann den Bleistiftstummel mit diesem Ende in die Blumenerde stecken, gießen und sich dann auf kleine und hübsche Vergissmeinnicht freuen. So, Frau Neuhaus, schreiben Sie doch mal vielleicht einen Namen auf. Gab es oder gibt es in Ihrem Leben ein Vorbild, das für Sie bedeutsam war oder womöglich auch noch ist? Und wenn ja, warum?
Der Sinnstift.
Ja, Sie sehen mich ja jetzt hier im Bild, Ihre Zuhörer nicht. Und dann erleben Sie vielleicht, dass hinter mir in meiner Bücherwand ein Kinderbuch steht. Das Kinderbuch Momo. Das ist tatsächlich so ein Role Model von mir, ein kleines Mädchen mit lockigen Haaren, was die grauen Männer, die Menschen, die Zeit stehlen, mit ihrer Art an die Dinge heranzugehen, besiegt und das Gute in dem Bereich nach vorne bringt, auch durch die Langsamkeit. Ihre beste Freundin ist eine Schildkröte und dieses Dinge spielend verändern. Und sich in der ganzen, ich sag mal, Welt grauer Männer die Kindlichkeit zu bewahren, das ist für mich ein ganz wichtiges
Role Model. Das ist sensationell, finde ich wirklich super, weil meistens kriegt man dann ja so eine Antwort, ja, ich habe hier mal so einen Mentor gehabt, irgendwas, ne? Aber das finde ich wirklich eine tolle Sache. Trifft mich auch, weil ich habe dieses Buch auch geliebt, war auch großer Michael Ende-Fan. Meine Kinder haben es auch gelesen. Insofern wunderbar. Und jetzt habe ich tatsächlich da durch Sie auch nochmal eine neue Facette raus. Finde ich sehr schön. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir noch drei Fragen zum Abschluss. Wie würden Sie junge Frauen dazu bewegen, sich für die IT-Branche zu interessieren? Was wäre da Ihre Empfehlung? Warum sollte man dort unbedingt reingehen?
Es ist alles IT inzwischen. Nichts geht mehr ohne IT. Ja, Brötchen gebacken werden mit IT, Kleider werden entwickelt mit IT und insofern kann man alles, was man gerne machen möchte, inzwischen machen, wenn man es über die IT-Schiene, ich sag mal, bedienen und optimieren oder kontrollieren kann. Also insofern, Mädels, macht, wonach euch ist und guckt, dass ihr die entsprechende IT-Kompetenz, die ihr dazu braucht, an Bord kriegt.
Sie haben einen Satz, der fiel auch gerade schon mal. Den findet man auch auf Ihrer Website, glaube ich. Hart in der Sache, aber stets sanft zur Person. Was bedeutet das konkret für Sie?
Das heißt, dass wir gerade, wenn wir im Projektmanagement unterwegs sind, natürlich immer gnadenlos dem sogenannten magischen Dreieck im Projekt unterworfen sind, in einer bestimmten Zeit einen bestimmten Funktions- und Qualitätsanspruch zu erfüllen und dazu nur begrenztes Budget zur Verfügung zu haben. Und darum geht es auch, klare Ansagen zu machen in der Fachlichkeit. Wer genau macht was genau, bis wann genau und was passiert, wenn nicht. Auf der anderen Seite das aber immer menschlich, wertschätzend, höflich und auch den Beitrag jedes Einzelnen da in den Vordergrund zu stellen.
Super. Es gibt ein Hörbuch von Ihnen, Machen ist Macht, Projekte auch ohne Spezialwissen erfolgreich managen. Gibt es als Download zum Beispiel Audible. Können wir irgendwann von Ihnen auch mal ein Buch erwarten zu dem Thema oder zum Thema Führung? Ich glaube, Sie haben eine Menge zu sagen.
Ja, stimmt. Es gab sogar mal eins und steht, den Verlag gibt es leider nicht mehr, der das gedruckt hat. Ich persönlich bin großer Hörbuchfan, muss ich sagen. Insofern, ich weiß gar nicht, wie gut das jetzt wäre, jetzt ein Buch zu schreiben. Aber Ideen sind genug da und sie steht auch schon auf der Liste, das alles nochmal aufzufrischen, wird vermutlich aber nicht mit ChatGPT geschrieben.
Sehr gut, würde ich auch nicht machen. Ja, aber als Hörbuchfan ist man ja nicht weit weg vom Podcast, kann Ihnen da einen empfehlen, Gewinn mit Sinn, lohnt sich, tolle Gäste. Genau, und da sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank, dass ihr bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Susanne Neuhaus, Gründerin und Geschäftsführerin von Neuhaus Consulting. In den Shownotes findet ihr die Links zur Webseite und ja auch zu dem Hörbuch. Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer bewussten und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Führungskompetenzen und Mitarbeiterentwicklung sind dabei zwei ziemlich wichtige Themen. Dass es sich da lohnt, dran zu bleiben, haben wir heute auch von Susanne Neuhaus gehört. Sinnstiftendes Unternehmertum lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Vielen Dank an Sie, Frau Neuhaus, für die spannenden Einblicke.
Vielen Dank auch Ihnen. Bis dahin. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.